Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco mit deiner Moderatorin Doreen Riepentiet. Ab geht's!
Also, herzlich willkommen. Ich habe heute mal wieder eine Female-Founderin bei uns im Podcast. Darüber freue ich mich sehr. Und Vivien, erzähl doch mal ganz am Anfang, was genau macht ihr?
Ja, super gerne. Und ich freue mich, hier zu sein. Wir haben im Endeffekt ein Startup gegründet, was datengetrieben sich mit dem Thema Nachhaltigkeit von Verpackungen auseinandersetzt. Das heißt, wir haben eine Software entwickelt, die Recyclingfähigkeit und andere Nachhaltigkeitskriterien von Verpackungen digitalisiert und so transparent für Unternehmen macht, sodass diese wirklich auch Verpackungen nachhaltiger für ihre Märkte gestalten können. Das so in a nutshell. Man kann natürlich ganz tief einsteigen, aber nur mal kurz als Überblick.
Da habe ich natürlich gleich ganz viele Fragen drauf, aber die erste ist, wer ist wir?
Ja, genau. Wir. Das heißt, wir heißen Recider und wir sind damals 2020 gegründet. Also ich bin eine der Mitgründerinnen. Wir waren damals zu dritt im Gründungsteam, sind aber heute glücklicherweise viel mehr geworden und mittlerweile ein Team von 20 Leuten, das hier in Freiburg sitzt und tagtäglich daran arbeitet, unsere Software weiter auszubauen. Das heißt, wir sind Mischung aus Softwareentwicklern, aber auch einem Team, was sich sehr stark mit eben Verpackungstechnik auskennt und Business Development natürlich auch.
Und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wer von euch, weiß nicht, vielleicht gemeinsam, aber auch wie? Was war der Anlass?
Ja, das Lustige ist, keiner von uns hatte die Idee. Wir dürfen nur jetzt damit arbeiten. Also tatsächlich war es bei uns so, dass wir 2019 bei einem Innovationsprojekt mitgemacht haben von Futury in Frankfurt. Die haben damals ein ganz neues Programm ins Leben gerufen. The Mission heißt das, gibt's auch heute noch, wo man in 3 Monaten im Prinzip als Teams gemeinsam mit Corporates arbeitet. Und damals waren 10 Corporates entlang der Verpackungswertschöpfungskette dabei und haben uns im Endeffekt eigentlich erzählt, was sie brauchen. Und wir haben einfach die Idee genommen oder das Problem der Corporates genommen und daraus eine Lösung entwickelt. Wir haben aber, ich glaube, nach 6 Wochen schon für uns entschieden, dass wir das Ganze auch ausgründen werden, einfach weil wir so viel Potenzial dahinter gesehen haben und weil wir unglaublich viel Spaß an der Idee hatten.
Okay, das heißt, ihr habt im Prinzip analysiert, was gibt es für Probleme, aber ihr wolltet schon irgendwas im Nachhaltigkeitsbereich wahrscheinlich machen, oder? Gab es da noch andere Themen, die euch da irgendwie interessiert hatten oder wo ihr kurz überlegt hattet, noch in eine andere Richtung zu gehen? Oder war es wirklich von Anfang an diese Plastikidee?
Also tatsächlich, Nachhaltigkeit war für uns alle so das Must-Have. Also meine Mitgründer mehr als ich, bei mir war es ein bisschen mehr Zufall. Aber es war schon immer so dieser Fokus, wenn ich irgendwo arbeite, wenn ich irgendwas ausgründe, dann muss es was Nachhaltiges sein. Weil es ist ja was Zukunftsgerichtetes, wenn man ein Startup gründet und die Zukunft muss nachhaltiger werden. Das heißt, das muss das sein. Dass es die Verpackungsindustrie wird, haben wir, glaube ich, alle nicht gedacht, weil wir vorher alle nichts mit Verpackungen am Hut hatten. Da sind wir dann eher reingerutscht. Aber also bei meinen Mitgründern war es so, ich habe die tatsächlich erst über das Programm kennengelernt. Bei denen war es so, die sind wirklich auf ganz vielen Hackathons gegangen, haben geschaut, welche Ideen gibt es. Aber es hat immer irgendwo das Potenzial dahinter gefehlt. Also es kam nie so die richtige Idee. Bei mir war es, wie gesagt, eher sogar Zufall. Ich dachte, ich mache 3 Monate was im Bereich Impact und mal schauen, wo ich danach im Studium dann lande. Aber dass ich selbst ein Unternehmen gründe, habe ich tatsächlich nicht gedacht. Aber jetzt bin ich unglaublich froh drum. Aber für uns hat das Thema dann einfach gepasst. Aber auch, weil wir, sage ich mal, von Anfang an die richtigen Partner dabei hatten, die uns auch da reingeführt haben.
Wer waren die Partner? Also wenn ich da fragen darf.
Absolut. Die 10 Unternehmen, darunter war zum Beispiel die Schwarzgruppe, darunter war auch Procter & Gamble, aber auch Verpackungshersteller wie Adapa, auch Recycler war dabei. Das heißt, wirklich die gesamte Wertschöpfungskette und tolle Namen, also wirklich Unternehmen, die auch, sage ich mal, im Verpackungsbereich genügend Abfall produzieren, dass da Impact geschaffen werden kann. Also dass auf jeden Fall auch, sage ich mal, Potenzial ist, da wirklich groß anzusetzen und direkt was zu bauen, was eben auch skaliert und einen großen Impact im Endeffekt schafft.
Und sind die denn jetzt bei euch investiert dann auch, diese Unternehmen? Oder wie waren die nur so als Mentoren dabei am Anfang?
Genau, also investiert nicht, weil wir auch sehr, sehr früh entschieden haben, dass wir unabhängig bleiben wollen mit unserer Idee. Das heißt, wir haben Investoren, aber es sind reine Finanzinvestoren. Also wir arbeiten mit VCs und Business Angels zusammen. Allerdings sind die genannten jetzt auch mittlerweile in einer Kundenbeziehung mit uns. Das heißt, sie setzen die Lösung ein. Das ist natürlich das Schöne. Aber uns war sehr wichtig, da, sage ich mal, keinen strategischen Investor mit aufzunehmen, einfach weil wir eine Lösung haben, wo es unglaublich wichtig ist, dass es neutral und unabhängig ist.
Hier würde ich gerne mal ansetzen, und zwar, inwieweit profitieren denn jetzt die Firmen oder eure ehemaligen Mentoren davon? Beziehungsweise vielleicht gehst du auch erstmal nochmal kurz darauf ein, wie funktioniert denn eure, was ist das eigentlich, eine Plattform, eine Lösung, ein Tool? Genau, vielleicht erklärst du das einfach mal ganz kurz. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, genau. Also wir nennen unsere Softwarelösung im Endeffekt Packaging Sustainability Management Plattform. Ist extra ein großer Begriff, weil wir sehr viele Bereiche abbilden, aber im Endeffekt wirklich ganz einfach gesprochen funktioniert das Ganze so. In jedem Land gibt es unterschiedliche Vorgaben, die Unternehmen erfüllen müssen, wie eine Verpackung aussehen muss. Also nehmen wir jetzt mal eine ganz normale PET-Flasche für Wasser, also eine ganz normale Wasserflasche. Die hat ja ein Material, dann hat sie einen Deckel, dann hat sie ein Etikett, Druckfarbe, Klebstoff und man merkt schon, ich nenne nur die oberflächlichen Dinge, aber da steckt ganz viel drin. Und das ist in jedem Land anders vorgegeben, wie die Design sein muss, damit sie recycelt werden kann und auch, was es hinterher dann im Endeffekt kostet. Und Unternehmen haben unglaublichen Druck, weil sich diese Richtlinien immer, die werden immer strenger und auch immer komplexer. Und deshalb haben wir im Prinzip alle Richtlinien hergenommen und haben die in einer Software zentralisiert und digitalisiert, sodass Unternehmen bei uns einmal die Verpackung eingeben müssen und dann aber die Verpackung gegen alle Vorgaben prüfen können. Das heißt, sie sehen ganz schnell mit wenigen Klicks, wie ist meine Verpackung in Deutschland, in Frankreich, in Polen und was muss ich optimieren, damit ich compliant bin, damit ich Kosten sparen kann, damit ich auch in Zukunft meine Verpackung dort in Umlauf bringen kann, vielleicht auch, damit ich bei einem Händler weiterhin gelistet werde. Also es sind ganz viele Bereiche, aber im Endeffekt Verpackungsdaten eingeben oder automatisiert hochladen und gegen die Vorgaben prüfen und mit den Ergebnissen dann die Verpackung optimieren.
Okay, und das funktioniert, also ist die denn jetzt schon die Plattform fertig oder ist sie noch im Aufbau?
Naja, fertig ist sie.
Ja, ist ja. Aber also wird sie schon, also seid ihr im Pilotstadion oder seid ihr im Ausbaustadion? Da gibt es ja verschiedene Stadien der Plattform und genau, also vielleicht kannst du nochmal sagen, wo ihr da steht mit dem mit der Entwicklung.
Ja, also die Lösung ist tatsächlich live auf dem Markt und kann auch, wenn ein Kunde neu bei uns anfängt, direkt eingesetzt werden. Also können die Kunden direkt onboarden und wir decken einfach eine Vielzahl an Ländern schon ab. Das heißt, nicht fertig, wir können immer weitergehen. Also wir können immer mehr Regeln hinzunehmen, immer mehr Länder abdecken und auch immer mehr Bereiche abdecken, was heute bei uns die Kosten, die Steuern und die Recyclingfähigkeit ist. Aber genau, also wir haben auch mit einigen unserer Kunden bereits gesamte Verpackungsportfolien von Zehntausenden von Verpackungen analysiert und ausgewertet. Das heißt, wir sind da schon sehr, sehr tief drin. Also einerseits von diesem, ich kann einzelne Verpackungen optimieren mit der Software, was einige Kunden auch schon gemacht haben, was uns extrem stolz macht. Und die andere Seite aber auch skaliert wirklich, gesamte Verpackungsportfolien von Unternehmen wie Beiersdorf anzuschauen und da dann eben zu benchmarken, wo stehen wir heute und wo müssen wir ansetzen, dass wir zukünftig mit unserem Portfolio wirklich recyclingfähig sind.
Also das heißt, ich gehe das mal so ein bisschen für die Leute durch, die jetzt noch nicht so tief in dem ganzen Verpackungsthema stehen. Das heißt, jede Firma, auch von denen du ja gerade gesprochen hast, die haben ja wirklich, weiß ich nicht, Tausende von verschiedenen Verpackungen.
Zehntausende,
genau. Ja, so, und ihr nehmt euch sozusagen jede Verpackung vor und analysiert, was da drin ist, richtig? Und sagt, gebt dem Ganzen dann ein Rating oder sowas. Es ist 30% recycelfähig oder es ist 70% recycelfähig. Und dann wissen die, okay, wenn es nur 30% recycelfähig ist, müssen sie an den 70% noch arbeiten oder wie funktioniert das genau?
Es ist super schwer zu erklären, einfach weil jedes Land, also manche arbeiten mit Schulnoten, manche arbeiten mit Prozentzahlen, andere sagen dann, naja, drei Stufen, aber im Endeffekt das Prinzip stimmt. Das heißt, wir können von diesen 10.000 Verpackungen auch einfach mal eine Komplettanalyse machen und dann sagen, da liegst du im grünen Bereich, bist über 90%, bei denen, sage ich mal, im limitiert recyclingfähigen Bereich, und bei denen 20%, das ist eine Komplettkatastrophe, da müssen wir jetzt erstmal direkt ansetzen und diese Verpackungen dann optimieren. Das heißt, wir können wirklich vom Großen auch ins Detail dann gehen und schauen, wo müssen wir überhaupt oder wo musst du Kunde überhaupt ansetzen, um dein Portfolio, ja, sage ich mal, umzustellen.
Und wenn du jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, und ich muss jetzt keine Brands nennen, aber wo stehen wir denn bei den Verpackungen jetzt aus eurer Sicht? Also wenn ihr euch die Verpackung, die ihr analysiert habt, ja, was würdet ihr sagen, eine 5 oder eine 1?
Sagen wir mal so, wir werden bestimmt in den nächsten Jahren nicht arbeitslos. Also es ist tatsächlich auch mal ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, so dass viele Unternehmen 2019 auch begonnen haben, erstmal Commitments zu unterschreiben. Also ganz berühmtes Commitment von der Ellen MacArthur Foundation ist global gesehen. Dort steht bei vielen Unternehmen dann bis 2025, was nächstes Jahr ist, wollen wir 100% unserer Verpackungen recyclingfähig, kompostierbar und so weiter umgestellt haben. Dann haben wir 2020 angefangen, Analysen zu fahren, und dann hat man erstmal gemerkt, wie weit man davon entfernt ist. Man muss auch wirklich sagen, die Umstellung, die ist einfach auch nicht so schnell zu machen, einfach weil auch viele Verpackungen gewisse Performance-Kriterien erfüllen müssen. Also man kann ein Medizinprodukt nicht einfach in Papier einwickeln. Also das geht halt einfach nicht. Das heißt, das ist eine weite Reise. Es ist sehr komplex, aber viele haben jetzt schon angekündigt, dass diese 2025 Ziele nicht erreicht werden. Und viele sagen jetzt, wir packen das Ganze auf 2030. Das heißt, wir sind schon, wenn man ehrlich ist, noch weit weg. Aber was mich immer sehr freut, um mal auch noch was Positives hinterher zu sagen, ist, dass aber einzelne Verpackungen schon umgestellt werden, dass auf jeden Fall auch der Push in den Unternehmen kommt, dass das Ganze umgesetzt werden muss. Auch wenn dadurch ja teilweise Produktlinien komplett neu aufgestellt werden müssen. Aber es wird gepusht und es muss einfach auch mittlerweile. Da kommt auch mehr von Gesetzesseite, dass es eben nicht nur das freiwillige Commitment ist, sondern auch wirklich eine Forderung.
Es gehen ja anscheinend gerade auch einige der Recyclingfirmen und Abfallunternehmen kaputt, ne? Und denkt man, woran liegt das denn?
Ja, also ich meine, im Endeffekt, Abfall ist eigentlich ein Wertstoff. Es muss auch ein Wertstoff sein. Es geht um Business. Ja,
absolut.
Es ist super wichtig, dabei zu bedenken. Und was die PPWR angeht, gibt es einige Punkte, die wir sehr begrüßen. Und auch andere, wo wir sagen, da ist nicht so ganz in die Praxis gedacht. Also was ich sehr, sehr gut finde, ist tatsächlich dieses angedachte Verbot ab 2030, wenn man einen gewissen Recyclingfähigkeitsgrad gar nicht erreicht, darf man einfach nicht mehr in Verkehr bringen. Das ist eine harte Konsequenz. Und ich glaube, diese Konsequenzen brauchst, weil es einfach sonst gibt es keine Umstellung. Ja. Ist einfach so.
Ja, absolut.
Thema chemisches Recycling. Ich glaube, das ist unglaublich, weil es immer zwei oder drei Fronten gibt. Wir sagen, es kann nicht die einzige Lösung sein. Es kann als komplementäre Lösung zum mechanischen Recycling da sein, weil auch das mechanische Recycling für gewisse Verpackungstypen einfach, da kommt man nicht auf 100%. Das ist, aber das Problem ist, dass natürlich auch das Inputmaterial, auch wenn oft gesagt wird, na ja, da kann ja alles sein, das stimmt aber nicht. Dann wird doch auch viel, was im mechanischen Recycling an Wertstoff da wäre, vielleicht da reingezogen. Das heißt, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe manchmal das Gefühl, dass oft einfach darauf gesetzt wird und sich darauf ausgeruht wird. Naja, da kommt ja dann was, und dann in der Zukunft sind wir ja recyclingfähig, dann müssen wir jetzt nichts machen. Und deshalb finde ich das Ganze sehr schwierig. Viele abwarten, muss man leider wirklich sagen. Es ist etwas, was wir beobachten, dass viele sich so ein bisschen dann einfach, also ich verstehe es auch, es ist viel Unsicherheit da. Aber es muss eigentlich heute schon viel mehr passieren, weil 2030 ist auch super schnell erreicht.
Also sind wir wieder bei der Regulatorik, ne? Also man kriegt den Markt eigentlich nur im Griff mit Hilfe der Regulatorik. Wie sieht das denn für eure Plattform aus? Also im Moment gibt es ja keinen Zwang für Unternehmen oder bestimmte Kunden darauf zu gehen, ne? Was ist denn das Incentive für diejenigen, die dann eure Plattform nutzen, und auch wie skaliert ihr das Ganze dann auch, dass ihr halt noch mehr Kunden draufkriegt und noch mehr Kunden sich sozusagen bemühen, da auch mehr Recycelfähigkeit in ihre Produkte oder in ihre Verpackungen zu bringen, ne?
Ja, absolut. Es gibt verschiedene Faktoren. Einer ist, dass in manchen Ländern es mittlerweile tatsächlich gesetzlich vorgeschriebene Reporting Requirements, Voraussetzungen gibt, die einfach händisch gar nicht zu managen sind. Wo wir einfach sagen, mit uns kann man da unglaublich viel Zeit sparen. Also wenn jemand 10.000 Verpackungen in Frankreich reporten muss, da gibt es seit letztem Jahr ein neues Gesetz zu, dann kann man das nicht mit Excel stemmen. Das heißt, mit uns kann man extrem viel Zeit sparen. Jetzt schon. Und das andere ist auch so ein bisschen diese Risikominimierung, auch Kostenoptimierung durch das Thema Ökomodulation, was immer stärker aufkommt. Das heißt, die Lizenzentgelte, die man an die Systeme in den jeweiligen Ländern zahlt, die hängen auch immer mehr mit Recyclingfähigkeit zusammen. Da kam jetzt in Belgien für 2024 eine neue Rate von 4 € das Kilo. Das ist extrem viel. Klar, Belgien ist ein kleiner Markt, aber es ist trotzdem, sind das Kosten, die natürlich auch vermieden werden können. Das heißt, wir fokussieren uns derzeit insbesondere auf die Unternehmen, wo jetzt schon ein großer Impact damit geschaffen werden kann. Das heißt, Unternehmen mit einer hohen Verpackungskomplexität, mit vielen Verpackungen, die wirklich in vielen Ländern unterwegs sind und sehen aber, dass in Zukunft unsere Lösung auch für die relevanter wird, die auch kleiner sind und mit weniger Komplexität zu kämpfen haben. Aber bei denen ist gerade auch noch so diese Kosten-Nutzen-Abschätzung. Da ist einfach noch nicht genug Druck dahinter. Genau.
Kannst du noch mal ein bisschen erklären oder ein Beispiel geben, wann ein Unternehmen in der Größenordnung und von denen, die du gesprochen hast, sozusagen, wo da die Entscheidungshoheit liegt? Also wie wird dort entschieden, wir müssen unsere Verpackung mehr recyceln? Ist es dann der Sustainability Officer, der irgendwelche Zahlen erfüllen muss? Oder ist es, weil das Management intrinsisch veranlagt ist? Also mich interessiert im Prinzip, wo ist die Motivation bei den Unternehmen und was beobachtet ihr so? Weil ich finde das mal ganz spannend zu wissen, zu welchem Zeitpunkt und auf welcher Ebene im Unternehmen geschehen diese Umdenken. Ne? Weil ich meine, wir hatten ja jetzt, weiß ich, 100 Jahre lang ist es so gelaufen, das lief und es ging um Marge und who cares about Verpackung. Ja? Und jetzt auf einmal gibt es Unternehmen, die sagen, okay, ich möchte da rein. Ist es, weil es Customer-getrieben ist, also weil der Endverbraucher das will? Ist es, weil das Management es will? Ist es, weil, wie gesagt, Sustainability-Kriterien erreicht werden müssen? Was ist eigentlich die Motivation?
Ja, es ist genau das spannende Thema, weil es echt ein Thema, was super im Wandel ist und wo sich auch ganz neue Rollen in Unternehmen, die werden erstmal geschaffen teilweise. Also in vielen Unternehmen, da gab es so eine Art Packaging Sustainability Manager noch gar nicht, aber heute in den größeren gibt es die alle schon. Das heißt, wir arbeiten heute schon oft genau mit dieser Person zusammen, also Sustainability Director of Packaging, so ein typischer Titel, wo es dann auch wirklich, also auch strategisch darum geht, also gerade bei den Großen natürlich, sich so aufzustellen. Es ist auch ganz klar vom Markt getrieben, kundengetrieben, super, super wichtig. Wir haben aber auch Beispiele, wo es ganz anders war. Da haben wir tatsächlich mit der Finanzabteilung angefangen zu arbeiten, weil es bei denen komplett als Projekt aufgehängt wurde. Hey, in UK kommen jetzt neue Kosten dazu und wir müssen da einen Forecast machen und verstehen, was da an Kosten auf uns zukommt und die optimieren von Anfang an. Und deshalb haben wir dort den ersten Ansprechpartner gehabt und weiten uns jetzt aber auch auf die Verpackungsentwicklung und dort die jeweiligen typischen Personas für uns aus. Aber war super spannend auch zu sehen, dass die gleiche Thematik unterschiedliche Abteilungen betrifft und die auch viel mehr zusammenarbeiten müssen heute, was aber de facto oft noch gar nicht der Fall ist. Ja.
Das ist spannend. Also klassischerweise natürlich in der Verpackungsentwicklung oder dann halt im Sustainability-Bereich. Ne? Das ist ja spannend. Genau. Und ihr sagt ja auch, also nochmal was zur Plattform, ihr wachst ja in alle Märkte hinein, ihr könnt auch relativ schnell wachsen, ihr müsst jetzt euch nur an die Regularien anpassen. Ich meine, braucht ihr wahrscheinlich auch, weil ihr mit globalen, multinationalen Corporations zusammenarbeitet. Wie stemmt ihr das denn mit einem Team von 20? Also ich meine, Indien hat ja nun komplett andere Regularien als Australien zum Beispiel. Oder macht ihr ein Land nach dem anderen?
Ja, wir machen das schon Schritt für Schritt. Also wir haben ein dediziertes Team genau für diese Thematik. Ist auch ein sehr internationales Team, weil, also jetzt auch gerade, als wir Spanien, Italien angefangen haben abzudecken, man muss mit Experten im Land reden und die reden häufig nur die Landessprache. Oder manchmal gibt es auch Gesetze nur in der Landessprache, gerade Polen. Das war sehr witzig. Aber das, im Endeffekt haben wir genau das Team so aufgebaut und arbeiten aber auch sehr, sehr technisch. Also setzen auch immer mehr AI ein, um das Ganze zu optimieren. Aber wie gesagt, wir müssen schon auch wirklich auch mit dem Netzwerk im Vorort arbeiten, weil häufig finden wir dann was wir abbilden wollen und sehen unglaublich viele Lücken, weil das ganze PDF-Dateien sind und nie jemand gedacht hat, naja, wenn jetzt, was ist denn mit dem Edge-Case oder mit dem Edge-Case? Das heißt, sobald wir anfangen, was zu implementieren, kommen immer sehr viele Fragen auf, an die die Organisation, die die Regeln rausgebracht haben, gar nicht gedacht haben.
Aber also macht das nicht
Sinn?
Macht das aber nicht Sinn, eine Verpackung zu kreieren? Also ich meine, es ist jetzt erstmal total egal, wie die Regularien sind, die überall funktioniert. Also wäre das nicht so mal so der einfachere Weg, die einfach nur komplett recycelbar ist oder weiß ich, zu 90%, was in den meisten Märkten funktioniert. Warum muss man da jetzt irgendwie unterschiedliche Regularien mit einbeziehen? Ist jetzt nur meine,
das muss man die Länder fragen.
Ja,
ja. Genau, also es gibt natürlich schon so vereinfachte Regeln wie Monomaterial ist das Beste, aber so einfach tickt die Verpackungswelt leider nicht. Und wenn man sich auch anschaut, in Deutschland haben wir angefangen 1990 zu recyceln, da kam der grüne Punkt. Andere Länder haben erst viel später angefangen oder setzen auf andere Technologien oder sind auch ganz anders aufgestellt. Also für ein Land wie Belgien lohnt es sich auch teilweise gar nicht, eigene Werke aufzubauen, weil es einfach viel zu klein ist. Das heißt, daraus resultiert es so ein bisschen, ist auch ein Wettbewerb unter den Ländern, merkt man sehr stark. Also wir wollen da Vorreiter sein. Das heißt, da wird auch teilweise wirklich unter den Ländern Wettbewerb irgendwie angefacht, indem man sieht, was da passiert. Auch in Deutschland, wir sind ganz anders aufgestellt. Wir haben ein Wettbewerbssystem. In anderen Ländern gibt es nur ein System wie den grünen Punkt. Hier gibt es über 10.
Welches ist denn das Beste? Also welches ist denn so ein bisschen das Vorreiter- oder Pionierland aus deiner Sicht?
Also oft kann man Deutschland schon nennen, aber in Deutschland gibt es auch wirklich Defizite. Als ein Beispiel würde ich wirklich auch Kommunikation mit der Gesellschaft nennen. Hier ist super wenig an Aufklärung passiert in den, also da wurde mir echt viel verpasst. Da kommt jetzt ein bisschen mehr wieder, aber ich finde da fehlt viel.
In welcher Hinsicht Aufklärung? Weil ich habe immer das Gefühl, wir sind total aufgeklärt in Deutschland, weil alle machen Mülltrennung und das interessiert mich jetzt nochmal ganz kurz. Finde ich spannend.
Vielleicht eine kleine Anekdote. Als ich damals im Studium mit meinem Mitbewohner frisch zusammengezogen bin, der hat überhaupt nicht den Müll getrennt. Dann habe ich ihn gefragt, hey, wieso? Und er hat dann erstmal gesagt, dann wird doch alles verbrannt. Also
das stimmt, das kommt häufig. Nein, gebe ich dir recht, das sagen viele. Ja, in der Tat.
Manchmal ist man so in seiner Bubble, also ich besonders mittlerweile, aber doch tatsächlich herrscht auch sehr viel Unsicherheit. Also ich meine, wer kennt es nicht, hat mal von Müll gestanden, so wo werfe ich das jetzt rein? Kommt das jetzt in Altpapier oder in den gelben Sack? Muss ich jetzt wirklich den Deckel vom Joghurtbecher trennen? Und da ist unglaublich viel Unsicherheit, was ich auch verstehen kann. Und da ist wirklich, also viele verwechseln auch immer noch den aufgedruckten grünen Punkt als recyclingfähig. Dabei bedeutet das was ganz anderes. Das heißt, da ist schon, sag ich mal, Potenzial, die Bevölkerung mehr mitzunehmen. Und das ist in anderen Ländern, finde ich das super spannend. Da gibt es super viele Initiativen. Da gibt es mittlerweile auch teilweise Apps, wo man wirklich die Verpackung scannt und direkt sieht, wie muss es getrennt werden und wo kommt es rein?
Also ist das, was ihr auch plant eventuell? Weil das wäre ja mal richtig cool. Also ich persönlich finde das super, wenn es eine App gibt, wo ich weiß, ich meine jetzt nicht in den obvious oder in den sehr offensichtlichen Müll, ne, wie weiß ich, eine Milchtüte, aber es gibt ja schon so mal hier und da Sachen, wo du nicht so genau weißt, ist das jetzt beschichtet oder nicht oder ist das so neues Ökopapier? Also da gibt es schon so ein paar Sachen, ne? Aber würdet ihr das mit anbieten oder gibt es da schon Unternehmen, die sowas planen? Wäre ja so das nächstliegende Geschäftsmodell, ne?
Genau, es gibt auf jeden Fall aber auch schon Startups, die in die Richtung was machen, weshalb wir uns da auch erstmal, wir fokussieren uns erstmal auf B2B und weil wir aber auch wissen, es gibt da Unternehmen, die das schon machen. Es gibt ja auch das Gleiche für die Inhaltsstoffe der Produkte. Also in der gleichen App anzubieten wäre natürlich super, ne? Dass man nicht 10 Apps auf dem Handy hat, sondern im Endeffekt alles in einer Lösung. Das fänden wir viel sinnvoller. Aber also da ist auf jeden Fall noch Potenzial und auch andere Länder arbeiten einfach viel stärker zusammen, wie in Skandinavien. Gibt es halt auch ein einheitliches Labeling in allen skandinavischen Ländern. Das allein ist auch schon mal ein Fortschritt, das mir hier ein bisschen fehlt. Aber das heißt, es gibt verschiedene Märkte, wo man sagen würde, die sind irgendwo Vorreiter, aber es gibt jetzt nicht das perfekte Land.
Ja, da kommen wir ja vielleicht noch hin. Aber wo wollt ihr denn, was sind denn eure nächsten Milestones als Firma jetzt einfach? Ne? Also, dass ihr eine hundertprozentige Recycelfähigkeit bei Verpackungen anstrebt, das ist, glaube ich, gegeben. Aber jetzt als Firma, wo steht ihr und was sind so die nächsten Schritte für euch?
Wir haben ja jetzt die ersten Kundencases umgesetzt, haben auch wirklich, sind in Unternehmen gewachsen und haben uns mit unseren derzeitigen Kunden wirklich super aufgestellt und die Lösung entsprechend auch richtig cool weiterentwickelt. Und für uns ist jetzt so das nächste Thema wirklich auch die Skalierung, einfach viel, noch viel stärker in die Kundengewinnung zu gehen und auch uns wirklich als die Plattform für Verpackungen im Bereich Nachhaltigkeit zu etablieren. Wir stehen noch kurz vor einer Finanzierungsrunde tatsächlich, um auch da, sage ich mal, den Speed reinzubringen, weil also auch dieses Jahr, wir sind super, super cool losgestartet und sehen ein totales Momentum und das wollen wir jetzt mitnehmen.
In welcher Höhe strebt ihr die Finanzierungsrunde an?
Das kann ich noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall, also wir hatten im letzten Jahr unsere Seed-Runde mit 1,75 Millionen und wollen jetzt, sage ich mal, dann die nächste Stufe erreichen mit der nächsten Runde. Genau.
Und sozusagen das Geld dafür nutzen, dass ihr einfach schneller skaliert und dementsprechend dann alle Verpackungen bei euch gescannt werden können. Wie funktioniert das denn realistisch? Also senden euch die Unternehmen dann die Verpackungen oder haben die schon die ganzen Inputstoffe und geben euch nur digital die Daten rüber?
Also es gibt im Prinzip zwei Wege. Es ist auch wirklich Software as a Service. Man kann auch manuell einfach eintippern als Kunde und schauen, okay, was ist, wenn ich ein bisschen was verändere, so ein bisschen R&D-mäßig. Aber genau, wenn es um Massendaten geht, gibt es bei uns in der ersten ein Mapping-Projekt, entweder über Datenimport, das heißt, wir kriegen irgendwie eine SVG-Datei in der Art und machen dann ein Mapping und laden das Ganze bei uns hoch. Wir bauen aber auch teilweise Schnittstellen. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Wir haben auch Kunden, die haben Data Lakes aufgesetzt, an die wir dann anknüpfen. Und das Coole daran ist, wir haben uns so aufgesetzt, dass es uns egal ist, woher die Daten kommen. Mussten wir aber auch, weil im Prinzip wir festgestellt haben, jeder Kunde hat das unterschiedlich vorliegen. Also wir haben teilweise sogar Kunden, da liegen die Daten nicht nur in einem System, sondern in mehreren verteilt. Da müssen wir unterschiedliche Quellen einsetzen, aber das kriegen wir alles hin.
So, und dann analysiert ihr die und sagt, okay, so und so ist die Recycelfähigkeit, das und das müsste. Und dann gibt ihr Handlungsempfehlungen im Endeffekt, wie sie das verbessern können. Oder kommt da wieder jemand anders ins Spiel, der das macht, der Recycler oder der Produzent dieser Verpackung, der ja auch nicht immer identisch ist mit der eigentlichen Firma?
Ja, also es soll schon tatsächlich auch die Software sein, die die Handlungsempfehlung gibt. Das heißt, unsere Kunden können dann die Ergebnisse im System einsehen. Es gibt auch Möglichkeiten, die Ergebnisse direkt in deren Systeme wieder zurückzuspiegeln. Da brauchen sie uns gar nicht. Aber doch, also wenn es wirklich um die Optimierung geht, dann auch wirklich bei uns im System einfach zu schauen, okay, welches Ergebnis habe ich und warum. Und genau die Handlungsempfehlung gibt die Software dann noch aus. Also klar unterstützen wir auch immer, bieten auch teilweise dann Workshops an, einfach weil wir die ganzen Regeln in- und auswendig können mittlerweile und dann schnell auch feststellen können, okay, hier liegt es wahrscheinlich am Etikett oder an der Trennbarkeit der Verpackung. Aber eigentlich soll die Software wirklich Software as a Service all das leisten.
Spannend. Ich habe natürlich auch noch eine ganz außergewöhnliche Frage, natürlich nicht so außergewöhnlich, aber wie ist es denn so als Female in der Kreislaufwirtschaft oder in der Verpackungsindustrie? Was sind so deine Erfahrungen als Gründerin, sage ich jetzt mal?
Ja, tatsächlich bin ich ja wirklich dann in der Branche unterwegs, Tech und Packaging, die beide sehr männerdominiert sind.
Ich glaube ganz ehrlich, das ist fast jede Branche im Tech. Also das höre ich bei jeder.
Das ist einfach so.
Ja. Ich habe noch eine Frage allerdings, da fällt mir gerade ein. Mhm. Wer sind so deine Vorbilder in dem Bereich Startups, Gründer, wenn du da welche hast? Also sind da so welche, wo du sagst, wow, fand ich echt cool, wie die das gemeistert haben, daran orientiere ich mich so ein bisschen.
Also tatsächlich habe ich ja anfangs erwähnt, ich hatte nie so diese Idee, irgendwann mal zu gründen, weil ich früher auch nie Berührungspunkte damit hatte. Entsprechend muss ich auch sagen, hatte ich nie so dieses glänzende Vorbild. Ich habe aber jetzt im Laufe der Journey Menschen getroffen, die mich unglaublich inspiriert haben. Also unter anderem sitzen auch in Berlin auch so, ist eine unserer Investorinnen. Mega cool, was die aufgebaut haben und welche Power die haben und wie agil die arbeiten und was die vorantreiben und sowas. Also das finde ich unglaublich inspirierend und die Frauen, mit denen ich da zusammenarbeite, definitiv. Und auch in der Industrie gibt es so die eine oder andere Powerfrau, die auch super laut ist, die viel kommuniziert, die sich auf die Bühne stellen und wirklich da stolz ihre Ideen auch vortragen. Und ja, sowas inspiriert mich einfach total.
Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch total viel Erfolg. Bin mir sicher, wir werden von euch noch viel hören. Ich fand das schon mal sehr spannend. Ich habe auch gut verstanden, was ihr macht. Das wusste ich vorher nicht. Insofern hoffe ich auch, dass alle anderen das jetzt verstanden. Naja, das ist super. Aber es gibt jetzt zig digitale Plattformen und zig Sachen auch im Kreislaufwirtschaftsbereich. Aber insofern toll. Vielen Dank und ja, viel Glück weiterhin.
Vielen Dank.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.